Herzlich willkommen zu unserem dritten Prozesstagebuch. Wir als DRIFT, Feminist Alliance for Communism, beobachten einen Prozess gegen eine Islamistin, die sich vor dem Oberlandesgericht in Hamburg wegen Förderung, Unterstützung und Mitgliedschaft einer ausländischen terroristischen Organisation, dem Islamischen Staat, verantworten muss. Ihr wird anderem Propaganda und Anwerbung vorgeworfen. Und zudem besteht eben diese Unterstützung darin, dass sie für Reproduktionsarbeit dort in Syrien tätig gewesen war. Mit dieser Prozessbeobachtung folgen wir einem Aufruf jesidischer und kurdischer feministischer Gruppen. Und wir haben bislang schon 2 Prozesstagebücher aufgenommen. Ihr könnt euch die auch anhören. Auf unserer Homepage unter feministdrift.org findet ihr die. Oder auch auf dem YouTube-Kanal von Kritik und Subversion. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns bei Twitter folgt oder auch bei Facebook. Dann könnt ihr auf dem Laufenden bleiben, wie wir weiter diesen Prozess begleiten und besprechen werden. Und auch im Folgenden noch versuchen, so ein bisschen stärker einzuordnen und zu analysieren, was wir dort beobachten. Okay, wir versuchen nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, was wir in unseren bisherigen 2 Prozesstagebüchern besprochen haben, damit wir quasi nochmal zusammenfassen, was da bislang wichtig war. Wir haben das ja teilweise auch relativ detailliert erzählt, was ja auch irgendwie in der Natur der Sache liegt, wenn man sich da so einem ganz bestimmten Fall, einer ganz bestimmten Person, einem bestimmten Leben irgendwie gegenüber sieht. Vielleicht um so ein paar Punkte nochmal aufzugreifen. Also es ging bislang vor allem, auch in der Art und Weise, so wie wir es besprochen haben, um biografische Hintergründe. Und wir haben versucht, so ein bisschen diese Fragmente, die sie da erzählt und auch die Sachen, die in den Befragungen vorkamen, so ein bisschen chronologisch nochmal hinzubekommen, weil da natürlich auch ganz schön viele Lücken vorhanden sind, beziehungsweise sich die Angeklagte Elina F. An Punkten teilweise nicht erinnern kann und dann nach und nach erst das für uns irgendwie Sinn ergibt, das so zusammenzusetzen, was da eigentlich wann genau passiert ist. Genau, deswegen haben wir viel auch nochmal über diesen Prozess der Konversion und der Radikalisierung gesprochen und danach gefragt, wie es bei ihr eigentlich zu diesem Entschluss kam, auszureisen. Und das war dann nochmal der letzte Punkt quasi, der so eine große Rolle gespielt hat, sich nochmal ganz genau mit dieser Ausreise 2013 auseinanderzusetzen und so zu versuchen nachzuvollziehen, was eigentlich in ihrer Zeit in Syrien passiert ist, bis hin zu der Gefangennahme durch kurdische Kräfte und dann letzten Endes ihrer Auslieferung aus der Türkei. Was wir von diesen biografischen Aspekten ziemlich wichtig fanden, war nochmal darauf einzugehen, in was für Verhältnissen sie so groß geworden ist. Also es wurde so relativ deutlich, dass sie aus sehr proletarischen Verhältnissen kommt und insbesondere, was eine große Rolle spielt, einen wahnsinnig autoritären und auch gewalttätigen Vater hat, der sie, wie sie selber auch gesagt hat, öfter auch als Schlampe bezeichnet hat. Und das betone ich deshalb nochmal, weil das so ein großes Motiv zu sein scheint bei ihr, dass sie sozusagen auch in früher Zeit schon Erfahrungen vor allen Dingen mit Männern gemacht hat, die sie nicht respektieren. Und das also so ein ganz großes Motiv ist, weshalb sie sich dem Islamismus zugewandt hat, in dem Moment, wo sie damit verknüpft hat, dass sie dort respektiert wird und dass sie auch, sie hat das zum Beispiel an späterer Stelle gesagt, in dem Moment, wo sie schwanger ist, wo sie schon beim IS in Syrien ist, dass sie das formuliert hat, dort ist sie dann als Prinzessin behandelt worden. Also so ein Motiv von Gewalterfahrung, einer absoluten Abwertung auch eben als Frau und dass das sozusagen für sie einen Reiz dargestellt hat oder eine Motivation dargestellt hat, sich dem IS oder dem Islamismus, dem Salafismus zuzuwenden, als Frau respektiert zu werden. Und das ist auch nochmal ziemlich interessant gewesen vor dem Hintergrund dieser auch wiederum nochmal so sehr gewalttätigen Beziehung eigentlich mit ihrem ersten Ehemann Serkan E., der ihren eigenen Worten zufolge sich verändert hat, als er selber sich dem Salafismus zugewandt hat. Und auch da sozusagen bei ihr super wichtig, dieses Motiv von er war dann halt so ein caring husband irgendwie, hat sie irgendwie auf Händen getragen und Diese Suche nach so einem, ja, nach Respekt und eine Suche nach so einer ehrbaren Frauenrolle. Das, ist bei ihr einfach richtig wichtig gewesen. Genau, und das passt sozusagen auch zu dieser Frage nach, was hat sie da gesucht? Also warum ist sie überhaupt konvertiert? Warum hat sie sich so radikalisiert? Und sie hat da selber zum Beispiel dann formuliert, für sie war der Islam eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Und das haben wir in den vergangenen Folgen dann nochmal versucht, so ein bisschen nachzuzeichnen. Was war das eigentlich für eine Entscheidung? Und sie macht ja vor allen Dingen für dann so ihre Hinwendung oder ihr Interesse für den syrischen Bürgerkrieg, macht sie halt so eine Veranstaltung, hebt sie da hervor, die ihr gezeigt hat, so man muss jetzt nach Syrien gehen und das Schicksal von Muslimen steht da auf dem Spiel und zeichnet sich da selber halt auch als jemand, die irgendwie so sich sozusagen engagieren will und deswegen da so ein großes Interesse anfängt zu entwickeln. Was so die Zeit dann in Syrien selber angeht, haben wir vor allen Dingen nochmal darüber gesprochen, dass sie, das ist natürlich auch eine Prozessstrategie oder so, aber auch vielleicht nicht nur, dass sie sich selbst da so als jemanden darstellt, die einfach ganz passiv da irgendwie herumgeirrt ist, also auch tatsächlich räumlich so in ihren Erzählungen, die übrigens sehr so lebhaft sind und sehr immer so ein Flair von Abenteuer auch irgendwie vermitteln, aber dass sozusagen insgesamt sie so nicht richtig als Handelnde vorkommt und jemand ist, die irgendwie immer wieder von irgendwelchen Männern abgeholt wird und dann von einem Ort zum anderen fährt und so diese Zeit in Syrien wird irgendwie von ihr so dargestellt als so eine sehr diffuse, sehr eine Zeit, wo sie auch selber sozusagen als handelndes Subjekt so richtig vorkommt, also auch in diesen Sachen, die ihr halt maßgeblich vorgeworfen werden, dieses Propaganda-Video gemacht zu haben, da hat sie dann so Formulierungen drin, wie da wird ihr dann so ein Gewehr irgendwie in die Hand gedrückt und dann wird sie so da so hingestellt. Genau, und das sind Sachen, die wir nochmal diskutiert haben in den letzten beiden Folgen. Und vielleicht als letzten Punkt nochmal, was vielleicht auch jetzt nochmal eine Rolle spielen wird, beziehungsweise was sich auch nochmal so ein bisschen vertieft hat in den letzten Prozesstagen, ist auch nochmal die Tatsache, dass bei ihr ganz schön viele Feindbilder eigentlich vorkommen, dass sie zum Beispiel ziemlich viele rassistische Projektionen zum Ausdruck bringt in der Art, wie redet, was sich vielleicht am deutlichsten festmachen lässt an der Art, wie sie über kurdische Frauen spricht, die bei ihr auf jeden Fall ein massives Feindbild darstellen. Also wo sie an der Stelle, wo sie berichtet hat, dass sie das erste Mal eben mit kurdischen Kräften dann in Berührung kommt, also gefangen genommen wird, sie irgendwie da Formulierungen verwendet, wie das sind ja auch die schlimmsten, also die kurdischen Frauen sind irgendwie die schlimmsten und ohnehin wird stellt sie die Zeit, die sie in kurdischer Gefangenschaft verbracht hat, als das Schlimmste dar, was ihr irgendwie insgesamt widerfahren ist. Und vielleicht ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, dass sie an keiner Stelle bislang Opfer oder Betroffene des IS, des Genozids an den Jesiden oder andere barbarische Handlungen des IS irgendwie mit einer Silbe erwähnt hätte. Also da gibt es sozusagen außer dem, was ihr widerfahren ist, eigentlich keine Schrecken oder kein Leid, keine Opfer, die sie da irgendwo erwähnen würde. Ja, vielleicht so viel erstmal zu den Sachen, die wir bislang besprochen haben. Ich weiß nicht, ob ihr noch Ergänzungen dazu habt, irgendwas grundlegend Wichtiges oder irgendwelche Korrekturen von dem, was ich gerade gesagt habe. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht dazu übergehen, die letzten 4 Prozesstage, die wir bislang noch nicht besprochen haben, dass wir da nochmal ein bisschen rekapitulieren, was da los war. Da geht es um die Prozesstage 5, 6, 7 und 8. Und vielleicht gehen wir dann zu denen über.
Ja, am 5. Prozesstag standen zwei Themen oder Aspekte quasi im Vordergrund. Für uns vor allem interessant war da die Befragung einer früheren Freundin, zu der die angeklagte Pelina F. nach wie vor ein persönliches Verhältnis zu haben scheint, Tuba S., die nach eigener Aussage ab 2009 befreundet gewesen waren und bis zum Jahr 2011 unzertrennlich gewesen seien. Genau, da hat sich so ein bisschen der Eindruck eingestellt, dass diese Freundschaft in erster Linie eine Partyfreundschaft in einer Clique gewesen ist, die dann aber endete nach Aussage von Tuba, als die ihren Ehemann geheiratet hat und mit ihrem Kind schwanger geworden ist. Und als zweites stand nochmal die Befragung von Elina F. im Vordergrund, wo es auch nochmal einmal um die familiären und biografischen Hintergründe ging, wo sie auch noch ein paar interessante Sachen gesagt hat und die nochmal ein bisschen Einblicke auch in Lücken, die sie zuvor gelassen hat, gewährt hat. An der Befragung der Zeugen Tuba waren zwei Aspekte interessant. Also wir hatten jetzt ja gerade schon über die rassistischen Projektionen gesprochen. Die spielen auch in dieser Freundschaft, vor allem dann in Elina F.'s Zeit in Syrien, wieder eine große Rolle. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Aber interessant war vor allem, dass laut Tuba schon vor 2011 Gerüchte in dem Freundeskreis bzw. in der Clique die Runde gemacht haben, dass sie zum Islam konvertiert sei. Das wisse sie aber nicht mit Sicherheit, sondern hätte das nur von Hörensagen gehabt. Das ist insofern interessant, als dass in die Zeit auch tatsächlich die Konvertierung einer anderen Freundin fällt, weswegen Elina F. sich das sozusagen so erklärt hat, weil sie war bei der Konvertierung dieser anderen Freundin dabei, die Freundin hieß Ebru, die einen gewissen Vorbildcharakter in dieser Clique dann plötzlich quasi eingenommen hat, nachdem sie konvertiert war. Und so hat sich dann Elina F. dieses Gerücht erklärt, dass schon vor ihrer eigentlichen Konvertierung im Jahr 2013 schon in dem Freundeskreis in der Clique sozusagen ihre Konvertierung zum Islam Thema gewesen sei und eine Rolle gespielt habe. Genau, mit Tuba S. hatte Elina F. nach 2011 keinen Kontakt mehr. Wie gesagt, das hatte eher private Gründe. Da war nochmal interessant, dass diese freundschaftlichen Verhältnisse in dieser Clique anscheinend daraus auch bestanden, dass man sozusagen den Partner der jeweils anderen Person nicht kennenlernt und auch nicht so richtig miteinander darüber spricht. Nachdem Tuba geheiratet hatte und schwanger geworden war, hat sich die Freundschaft sozusagen verlaufen, was nochmal sozusagen ein bisschen auf diese eine Party-Kiez-Freundschaft sozusagen verweist. Elina F. meldet sich bei Tuba aber, als sie in Syrien ist, wieder. Zum einen mit privaten Nachrichten und zum anderen erfährt Tuba nach eigener Aussage von der Ausreise von Elina F. erst vergleichsweise spät. Sie erhält dieses Propagandavideo ihrer Meinung nach oder ihrer Erinnerung nach nicht direkt von Elina F., aber sie sieht es und meldet es sofort bei der Polizei, nach eigener Aussage, vor allem, weil sie sich um ihren eigenen Job gesorgt hat, weil sie eben verhindern wollte, dass sie mit einem Terrorismusverdacht belegt wird, weil das in der Branche, in der sie arbeitet, nämlich Flughafentätigkeit sozusagen, ein Problem für sie hätte sein können. Elina F. hat sich dann persönlich danach noch bei ihr gemeldet mit der Bitte, die Videos und Fotos vom Kiez und aus ihrer Partyzeit zu löschen, was Tuba auch weitestgehend gemacht hat, wobei sie anscheinend auch ein paar Fotos und Videos behalten hat. In dem Zusammenhang, und das finde ich besonders interessant, war es Tuba, die Elina F.'s Unterstützung des Islamischen Staates und ihren Islamismus auch kritisiert hat. Anscheinend auch als eine der wenigen aus diesem ganzen sozialen Umfeld, die da eine Gegenstimme quasi formuliert hat und vielleicht ja in Ansätzen sowas wie eine Gegnerschaft sozusagen artikuliert. Das führt dann eben dann wieder zu einer rassistischen Projektion von Seiten von der NRF, die antwortet nämlich mit einer Morddrohung. Und sozusagen in einer späteren Einlassung sagt sie, Tuba sei ja eh Kurdin und PKK-Anhängerin. Genau, hat sie da dementsprechend auch wieder in dieses Narrativ der schlimmen kurdischen Kämpferin sozusagen eingeordnet. Aber vor Gericht verneint Tuba sozusagen A, dass sie Kurdin sei und B, dass sie PKK-Anhängerin sei. Damit habe sie nichts zu tun. Und insofern auch hier wieder ein sehr aufschlussreicher Aspekt dieser rassistischen Projektion bei Elina F. Vielleicht noch als abschließend als interessanten Punkt fand ich, dass bei der Befragung von Idina F. sich herausgestellt hat, dass eben diese eine Freundin Ebru für die Radikalisierung eine große Rolle gespielt hat. Innerhalb dieses ja, Frauennetzwerks sozusagen und die eben dann eine Vorbildfunktion gespielt hat. Als zweiter wichtiger Aspekt hat sich herausgestellt, dass die Mutter immer wieder eine zentrale Rolle, also die Mutter von Serkan E., immer wieder eine große Rolle und zentrale Rolle gespielt hat in diesen ganzen Fragen von Ausreisen und Infrastruktur oder Netzwerken. Also zum Beispiel hatte sie sozusagen 1.000 Euro für die Laser-OP von Serkan E. aufgebracht, die er in Istanbul kurz vor seiner Ausreise nach Syrien gemacht hat, die würde ich sagen, in einem offensichtlichen Zusammenhang zu seiner Sniper-Ausbildung für islamistischen Banden innerhalb der Freien Syrischen Armee stehen. Da ist jetzt nicht ganz klar, welche Rolle die Mutter da de facto gespielt hat, aber immer wieder taucht sie auch auf. Auch bei der Ausreise von Elina F. spielt sie eine Rolle. Sie reist mit ihr in die Türkei, wo sie den Onkel von Serkan E. auch besuchen. Der sie zum Flughafen bringt, um dort Jasmin zu treffen, eine Freundin, mit der sie sozusagen auch die Radikalisierungsüberschneidung sozusagen durchgemacht hat. Jasmin, die eine sehr, sehr große Rolle auch in islamistischen Netzwerken in Deutschland gespielt haben soll. Sie trifft sie dann in der Türkei mit diesem Onkel und von da aus reisen die beiden dann aus. Also auch hier wieder hat sich herausgestellt, dass eben die Mutter beziehungsweise auch die Familie von Serkan in irgendeiner Form schon auch eine Rolle in diesem ganzen islamistischen Netzwerk spielen. Genau, und im Anschluss ging es dann auch nochmal, und das ist der dritte Punkt, den ich an dieser biografischen Einlassung spannend fand, nochmal um die Familienverhältnisse von Idina F., wo sie beschreibt, dass der Vater außerordentlich brutal und gewalttätig war, sehr, sehr besitzergreifend war, auch der Mutter gegenüber sehr sexistische und genau patriarchal Dynamik an den Tag gelegt hat. Und die Brüder von Idina F., mit denen sie zusammenwohnt, nachdem sich die Eltern getrennt haben, dieses gewalttätige Verhalten und dieses besitzergreifende Verhalten des Vaters quasi übernehmen und gegen sie wenden auch. Und zwischendurch auch ein Bruder sagt, dir gehört hier in dem Haus gar nichts. Also sozusagen auch nochmal so eine sehr starke Erniedrigung durch sozusagen die, wenn man so will, Bruderhorde unter dem Vater. Und dann sagt sie sozusagen explizit, Serkan hat mich aus diesen Verhältnissen gerettet. Also diese Rettung sozusagen durch Serkan spielt eine große Rolle. Und da war an dem Prozesstag auch noch ganz entscheidend, und das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht, es hat sich herausgestellt, dass die Trennung von Idina F. und Serkan E., kurz bevor sie beide konvertiert sind, anscheinend unabhängig voneinander und ausgereist sind, dass dem ein Mordversuch von Serkan E. gegenüber Idina F. Vorausgegangen war, nämlich sie wollte sich von ihm trennen, weil er ihr gegenüber gewalttätig geworden war in einem Streit. Und er habe sie am Tag darauf versucht zu überfahren, also einen Femizid zu begehen. Und das in diesem ganzen Rettungsnarrativ sozusagen irgendwie eine total untergeordnete Rolle bei ihr spielt. Genau. Das Verfahren, sie hat dann quasi ein Strafverfahren gegen ihn angestrengt und die Strafverteidigerin von Serkan E. In diesem Prozess von Idina F. gegen Serkan E. wegen wahrscheinlich versuchten Mordes, nehme ich mal an, war Idina F.'s jetzige Anwältin Ina Frank. Also auch da sozusagen eine ganz komische Dynamik und Verstrickung. Ja, das waren aus meiner Sicht die zentralen Punkte aus dem 5. Prozesstag. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwelche Sachen ergänzen wollt, sonst könnten wir auch zum 6. übergehen.
Am 6. Prozesstag stand im Zentrum die Vernehmung von Serkan E.'s Schwester Selahattin. Und das war vor allem dafür, dass sie sich als sehr jung und unwissend gibt. Sie war bei der Ausreise circa 16 Jahre alt. Und war dann aber im Herbst bei dem ersten Familienurlaub an der türkisch-syrischen Grenze dabei, spricht von einem sehr schönen Familienurlaub, alle hätten sich sehr vermisst. Auf die Nachfrage, ob über die Ausreise gesprochen wurde, sagte sie zumindest in der App entlastend, dass Serkan E. fest überzeugt, Pflicht erfüllen zu müssen, den Armen vor Ort zu helfen, und Elina F. selbst nicht viel dazu gesagt hätte, aber ihn so geliebt hat, dass sie ihm überall hin gefolgt wäre. Genau, für sie ist in der Beschreibung von Lina F. der Tod von Serkan E. ein großer Wendepunkt, in dem das Leid von Lina F. natürlich im Vordergrund steht, als, wie sie sagt,
junge Mutter, alleine mit ihr ging es sehr schlecht. Genau, man hatte durchgehend, das ist eine sehr fast naive Beschreibung der Situation in Syrien ist. Und spannend war dann, als die Richterin gesagt hat, es gäbe Anhaltspunkte, dass die Schwester mit ihrem Mann auch in Syrien waren, wo Sela eher sehr überrascht das verneint hat, gleichzeitig aber auch eine LKA-Beamtin bei den Zuschauerinnen mit dabei war und sich genau sehr für diese Aussage interessiert hat. Das heißt, es war noch ein bisschen unklar, was da vielleicht noch folgt. Auch bei ihr hat man gemerkt in ihrer Aussage, dass ja es vielleicht einerseits kein umfassendes Bewusstsein für die Verbrechen des IS gibt, beziehungsweise Elina F. dazu in Beziehung steht. Sie hat dann nämlich gesagt, sie habe so viel in Syrien gelitten, sie hat Jahre einiges verpasst und sei jetzt voller Motivation und wieder komplett aufgeblüht. Also es gibt so einen sehr klaren Cut. Sie ist ja schon wieder zurück in Deutschland und damit hätte sich die Sache doch eigentlich erledigt. Genau, was auch noch auf die Nachfrage des Staatsanwalts rauskam, dass Elina F. An dem Tag von Serkan E.'s Ausreise bereits davon wusste und die Familie von Serkan E. darüber informiert hat, noch am selben Abend. Im Anschluss an die Befragung waren der Vater und ein Bruder, Johannes F., geladen, die beide keine Aussage gemacht haben und gerade mit dem Wissen vom Prozesstag davor über die Gewalt von Familienstrukturen das Verhältnis von ihr zu ihrem Bruder und dem Vater ja überaus freundlich und herzlich war und genau, ist auch so ein bisschen fast eine ja witzige Atmosphäre hatte, dass so ein bisschen irgendwie in sich hineingelacht wurde, dass keine Aussage gemacht werden muss und sich irgendwie sehr gefreut wurde, Situation da vor Gericht.
Genau, am zweiten Teil wurde ja die Lebensgefährte von dem jüngeren Bruder Jakob F. Vernommen. Und da ging es dann auch unter anderem darum, ob die miteinander Kontakt hatten. Und dieses hat sich ja unter anderem bestätigt, dass sie über Facebook geschrieben haben. Und es sollte herausgefunden werden, ob irgendwie Elina F. irgendwie da schon Andeutungen gemacht hatte, dass sie nach Hause kommen möchte und so. Was sich allerdings nicht bestätigt hatte, sondern eher der Wunsch, dass sie ganz gerne da bleiben möchte. Und dann wurde halt innerhalb dieser Facebook-Kommunikation wurde mitgeteilt, dass Elina F. Jetzt auch schwanger gewesen ist. Das waren so ein Punkt, die sich da bestätigt haben. Und dann hat die Zeuge noch gesagt, dass sie auch von den Videos Bescheid wusste, schon länger Bescheid wusste, weil der ältere Bruder von Elina F. dieses bereits in den Familien-Chatgruppen geteilt hatte. Genau. Dann würde jetzt der siebte Prozesstag folgen. Dort wurde wieder eine Zeugin vernommen, und zwar die BKA-Beamtin aus Berlin, die in der Türkei gewesen ist und die erste Befragung mit Elina F. durchgeführt hatte. Genau, Ziel der Befragung sollte sein, zu schauen, ob von Elina F. eine Gefahr für den deutschen Staat ausgeht, was sie auf jeden Fall auch beneinen konnte. Zudem wurde sie befragt, wie sie das Verhalten von Elina F. beschreiben würde. Und da äußerte sich die BKA-Beamte dahingehend, dass laut ihren Worten sie ein eher westlich-muslimisches Bild abgibt und dass sie da eigentlich wenig mit der Ideologie noch zu tun habe, da sie unter anderem, so wurde es gesagt, Männern die Hand gibt und gar nicht so religiös irgendwie in Erscheinung tritt. Genau, dann wurde sie befragt, wie das Verhältnis der Kinder ist. Und da sagte die BKA-Beamtin auch, dass die Kinder eigentlich keine Auffälligkeiten von sich weisen, sondern eher eine lebhafte, normale Entwicklung irgendwie darstellen. Unter anderem beschrieb die BKA-Beamtin auch das Verhältnis von Elina F. zu den Kindern als sehr positiv und sehr zugeneigt unter anderem. Genau, anschließend ist die BKA-Beamtin auch für die Rückführung vertraut gewesen und hat Elina dann bis nach Hamburg begleitet. Und zudem wurde sie innerhalb des Gespräches kam dann sozusagen nochmal durch, dass gefragt worden ist, wie der biografische Werdegang von Elina F. gewesen ist. Das hatten wir ja auch gerade schon eingangs erläutert. Sozusagen, und die BKA-Beamte bestätigte das nochmal und beschrieb aber auch die Erzählweise als sehr lebhaft bis zu dem Punkt, wo es nach Syrien geht. Ab da wurde es dann sehr lückenhaft. Genau, interessant ist, wo sich halt vielleicht so Abweichungen nochmal ergeben, dass Elina F. in dem Gespräch mit der BKA-Beamtin nochmal erzählt hatte, dass halt auch gerade die Mutter von Serkan E. eine sehr zentrale Rolle spielt, unter anderem, dass die halt in derselben Zeit, wo Serkan E. Sich vermehrt dem Glauben gewidmet hat, die das auch gemacht hatte und die das bei der Mutter beobachtet habe, dass sie dort auch den Glauben für sich neu entdeckt hatte, da sie aus einer nicht praktizierenden muslimischen Familie gekommen ist. Genau. Zudem habe sie gesagt, dass es halt auch unter anderem mehrere Familienurlaube in der Türkei gegeben hatte, während die beiden in Syrien gewesen ist, haben sie sich trotzdem regelmäßig in der Türkei für Familienurlaube getroffen. Und dann hatte sie noch erzählt, was auch nochmal besonders relevant ist, dass halt irgendwie, ja, sie halt irgendwie anfangs auch mal zurück wollte, als die ersten Bomben gefallen sind. Und Serkan E. mit ihr eine Schleusung organisiert hatte, die aber gescheitert ist und sie vom Islamischen Staat festgenommen worden ist. Und auch vor einem IS-Gericht verurteilt worden ist. Aber allerdings kann sie sich nicht mehr erinnern, zu was sie verurteilt worden war. Ja, vielleicht noch, was halt auch nochmal so besonders interessant war, war einmal, dass Elina F. sich gegenüber der BKA-Beamten über den Islamischen Staat äußerte, dass dieser ja ein Flop gewesen sei, aber halt irgendwie auch halt weder irgendwie negativ sich darüber äußert, noch irgendwie davon sich distanzierte und dass sie halt irgendwie jetzt nur noch die Religion im Herzen trage, aber nicht mehr nach außen.
Ein Flop, ich fasse es einfach nicht, es ist schon hart. Ich fand nochmal auch interessant, weil du das eben schon mal erwähnt hattest, ich glaube, das hast du jetzt gerade nicht mehr aufgegriffen, dass in diesem Verhör, heißt das Verhör? Ja, ne? Also oder in dieser Vernehmung mit der BKA-Beamtin, sie ja auch von mehreren Veranstaltungen gesprochen hat, die sie besucht hat vor ihrer Ausreise und auch ja das mit den Spenden, das war mir zumindest jetzt neu. Ich finde das insofern interessant, dass es ja wirklich nochmal abweicht von ihrer bisherigen Darstellung, wo sie mal gesagt hat, es sei eine Veranstaltung gewesen, die sie in Hamburg besucht hat und die ihr irgendwie die Augen geöffnet hat für das Leid in Syrien. Und ich finde, das macht ja schon nochmal einen anderen Eindruck, wenn sie da jetzt mehreren Veranstaltungen beigewohnt hat und auch ja eben nicht nur dann da so reingeraten ist im Sinne von, sie hat das gesehen, hat sofort erkannt, dass sie handeln muss, sondern war dann irgendwie auch schon Spenden sammeln. So, das zeugt ja doch nochmal von einem etwas größeren Engagement, als sie das bislang so dargestellt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also sie hatte in der Befragung hatte sie deutlich gemacht, dass mehr als eine Veranstaltung waren. Und die, um die es geht, war auf jeden Fall die größte Veranstaltung, da sie dort auch aktiv für Spenden geworben hatte. Unter anderem ist eine Summe von 13.000 Euro zustande gekommen durch die Versteigerung eines Autos. Unter anderem wissen wir aus den vorhandenen Prozesstagen, dass Elina kurz bevor sie ja irgendwie auch ausgereist ist und so ein Auto gekauft hat, wo dann natürlich fraglich ist, ob da vielleicht auch nochmal so Zusammenhänge bestehen, ne?
Wahnsinn, 13.000 Euro ist ja schon auch irgendwie echt kein Klacks. Also das ist schon, ziemlich spannend, dass ihr das bislang entfallen war in ihren Einlassungen auch. Wollen wir uns dann dem 8. Prozesstag zuwenden und das nochmal kurz Revue passieren lassen?
Genau, am 8. Tag war der ermittlungsführende Beamte des LKAs als Zeuge geladen. Genau, da ging es anfangs auch darum, seit wann Elina F. überhaupt in den Unterlagen auftaucht und da hat sich nochmal gezeigt, dass die geänderte Rechtsprechung von 2017 oder 18 zur Mitgliedschaft von Frauen beim IS der Ausgangspunkt eigentlich des Verfahrens und ist ausgehend davon auch zu mehreren Zeitpunkten Überwachung der Telefone gab und auch 7 Durchsuchungsbeschlüsse bei Familienangehörigen, bevor Elina F. ausgereist ist, sondern während sie noch in Syrien war und dann im Anschluss an ihre Rückkehr auch nochmal bei der Mutter von Elina F. und der Mutter von Serkan E. Zur Durchsuchung kam. Genau, da ging es auch sehr viel darum, wie der Kontakt zwischen den einzelnen Familienmitgliedern war und der Zeuge hat so ein bisschen daraus geschlossen, dass die Familie von Elina F. schlechter zu erreichen war als die von Serkan E., was wir jetzt auch irgendwie in den letzten Prozesstagen viel beobachtet waren, dass da ein sehr enges Verhältnis einfach bestand oder immer noch besteht. Und genau spannend war, dass das Video häufiger thematisiert wurde, wo sie für den IS wirbt und auch Johannes F. gesagt hat, ihr Bruder, sie hätte rausgekommen, also die Schwester von Serkan E. war ja auch drüben und hat es rausgeschafft. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ob das der Grund ist, dass er nochmal so im Mittelpunkt der Ermittlungen stand oder zumindest im Interesse. Der LKA-Beamte hat auch eine Wagung durchgeführt auf dem Rückflug von Istanbul nach Hamburg und auf die Frage, ob sie etwas falsch gemacht hätte, soll sie gesagt haben, einen körperlichen Angriff im kurdischen Lager hätte es gegeben. Also da auch nochmal der fehlende Bezug irgendwie zu ihrer Tätigkeit und Täterinschaft beim IS, sondern losgelöst davon halt wieder das Lager sehr im Fokus steht mit dem eigenen Leid. Auch er wurde gefragt, wie ihr Verhalten dem Beamten als Mann gegenüber war und er hat sie als grundsätzlich kooperativ, offen und recht klar beschrieben und habe keine Ablehnung mitbekommen. Es ging dann auch sehr viel um Facebook-Bilder, die bestätigt und zugeordnet sind, um Facebook-Accounts, um Sprachnachrichten und bei den Durchsuchungen mitgenommene Tagebücher oder Notizbücher mit teilweise ausgedruckten Bildern. Und es gibt zum Beispiel eine Sprachnachricht, in der Elina F. sagt, dass sie Gülya E., also der Mutter von Serkan E., gerne mehr gezeigt hätte. Da gab es auch noch einen weiteren Urlaub, der irgendwie relevant war. Und was mich so ein bisschen auch nochmal beschäftigt hat, war, dass er auch gesagt hat, vieles wurde nur stichprobenartig ausgewertet. Also es gab keine umfassende Auswertung der Handys und Nachrichten, auch beispielsweise ihr Handy, was sie ja noch hatte bei der Ausreise, wurde auch nur stichprobenartig ausgewertet. Es ging kurz um den Verbreitungsgrad des Videos, dieses 2-minütigen Videos, wo sie dazu aufruft, nach Syrien zu fahren und gegen Ungläubige zu kämpfen. Dass das Video anscheinend auf einer Seite, die jetzt gesperrt ist, auf Islampedia veröffentlicht wurde. Dazu soll es noch ein Gutachten geben. Also es hat sich auch so ein bisschen gezeigt, dass noch sehr viele Fragen in der Ermittlung irgendwie offen sind, nur in Teilen bearbeitet wurden. Die Schwester Sena R. soll das Video dort gefunden haben und der Mutter gezeigt haben. Im Anschluss hat die Verteidigung viele Fragen gestellt und schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass es ihr vor allem darum geht, Kritik zu formulieren an der Kooperation der Behörden zwischen BKA, LKA, dem Auswärtigen Amt. Und da sehr viele Nachfragen gestellt hat, beziehungsweise Frage gestellt hat, ob das alles richtig war, sie auch irgendwie die Abschiebung in Frage stellt und auch nochmal nachgefragt hat, was auch bei der BKA-Beamtin ja eine Rolle gespielt hat, dass Elina F. ja sehr früh das Kopftuch abgelegt hätte nach der Landung und das nochmal irgendwie betont hat. Und im Anschluss gab es noch Sprachnachrichten und Videos, die gezeigt wurden. Da kannst du ja vielleicht noch was zu sagen.
Vielleicht noch sozusagen ja nochmal als kurze Ergänzung, dass unter anderem bei der Seite Islampedia auch nochmal ein Artikel gefunden worden ist, der hieß vom Rötlich-Rotlich-Milieu zum Vorzeigemuslima. Und dieser Artikel wurde auch ausgedruckt bei der Mutter von Serkan E. gefunden. Und die Vermutung lässt ja nahe schließen, dass es sich genau bei dieser Biografiegeschichte um Serkan E. handelt. Genau, ja, nach der Mittagspause ging es auch nochmal ganz kurz um die Facebook-Profilbilder. Unter anderem ging es nochmal um ein Bild, welches das erste Kind von Lina F. zeigte, in IS-Outfit und hinter einer IS-Fahne und Waffen im Hintergrund, welches auf dem Handy der Mutter von Serkan E. gefunden worden ist und von dem über Lina F.'s Handy geschickt worden ist, welches laut der Aussage von Lina F. aber der zweite Mann gemacht hatte und verschickt hätte, weil er auch regelmäßig Bilder an die Familie von Serkan E. schickte, wie sozusagen die Kinder aufwachsen. Und dieses Bild oder das Aussehen des Bildes wurde von auch von niemandem kritisiert, irgendwie wie das Kind dort dargestellt worden ist. Und auch laut der Aussage von Lina F. Habe sie keine Kenntnisse über dieses Bild. Sie wusste nicht, dass dieses Bild existierte, dass das versendet worden ist. Da sie auch immer, wenn Fotos von Kindern gemacht worden ist, oft in den Nebenraum gehen sollte. Genau, das war sozusagen der eine Punkt. Und dann ging es nochmal verstärkt um das Propaganda-Video. Das ist ein zweiminütiges Handyvideo, in dem halt Elina F. voll verschleiert beim Maschinengewehr zu sehen ist. Sie war deutlich an der Stimme auch zu erkennen und hat dann dort zum Heiligen Krieg aufgerufen, den Krieg gegen die Ungläubigen, und hat gesagt, dass halt alle ihr es gleich machen sollen. Denn sie hat es geschafft, sie wurde von Gott entsandt und hat den Weg des wahren Islams gefunden und ist jetzt bereit dafür, auch zu kämpfen und zu sterben. Und sie wünscht sich, dass ihr andere das gleich tun. Das war sozusagen der Inhalt des Videos kurz zusammengefasst. Es wurde aber nicht gefragt, irgendwie im Anschluss, ob sie das ist oder nicht. Oder es wurden auch keine weiteren Fragen zu diesem Video gestellt erstmal.
Okay, vielen, vielen Dank nochmal für die Schilderung von den einzelnen Prozesstagen. Genau, jetzt wollen wir gerne nochmal ein bisschen darüber diskutieren, weil ja einiges da nochmal deutlich geworden ist, auch im Vergleich zum Anfang, wenn wir uns nochmal erinnern, wie sie uns am Anfang irgendwie vorgekommen ist. Wird ja jetzt nach diesen ganzen Befragungen der Zeuginnen und Zeugen, vor allen Dingen eben auch der familiären Zeuginnen und Zeugen, deutlich, wie sehr eigentlich das Ganze irgendwie als Netzwerk zu denken ist und wie sehr eigentlich beide Familien, also die Familie von Elina F. und die Familie von Serkan E., irgendwie in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben oder involviert waren oder informiert waren oder unterstützt haben. Genau, und das scheint hier irgendwie nochmal eine ganz große Rolle zu spielen und irgendwie auch interessante Einblicke nochmal zu gewähren, wie das sozusagen eigentlich möglich war, dass sie so handeln konnte. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen drauf ein, was wir da jetzt sozusagen erfahren haben, eigentlich noch mal über die Beiträge der einzelnen Familienmitglieder.
Genau, was ja auffällt, ist, dass alle auf irgendeine Art und Weise involviert zu sein scheinen. Da offen drüber reden, dass keine Verschleierungstaktik in dem Sinne ist, weil die gängige Erzählung, und es trifft wahrscheinlich auf alle oder die meisten zu, ist, wir wollten Elina F. helfen, wir wollten der Schwester, der Schwägerin, sonst wem. Es geht immer um dieses sehr individuelle Leid, da alles Mögliche versuchen, sie rauszuholen und die Kinder rauszuholen. Sei es irgendwie um Geld zu sammeln, um Geld auch teilweise über Flüge in die Türkei zu Elina F. zu bringen, zum Amt zu gehen. Genau, also in irgendeiner Art und Weise sind alle aktiv gewesen.
Ja, und ich finde ja auf eine Art diesen Aspekt so spannend. Also wir gucken uns zwar jetzt natürlich auch mit einem politischen Interesse eine Täterin an, die aktiv am Islamischen Staat beteiligt war. Aber es zeigt sich auf eine Art die gesamte Banalität der sozialen Verhältnisse in der Gegenwart oder im, keine Ahnung, in der gegenwärtigen Gesellschaft, dass es sozusagen gar keine, sozusagen, es gibt kein Schema, nach dem man das jetzt auflösen könnte, sondern alle sind sozusagen auf eine Art beteiligt, in der nicht sozusagen ein koordiniertes Programm oder so oder ein Terrorplan oder so irgendwie im Zentrum steht, sondern im Zentrum steht meines Erachtens sozusagen eine harte Empathielosigkeit sozusagen allen gegenüber. Und sozusagen die zentrale oder Hauptakteurin ist zwar eine Frau, aber die weiteren Akteurinnen sind sozusagen irgendwie Serkan E., der Vater von Serkan E., der ja die ganze Zeit behauptet, das hätte ihn alles überhaupt nicht interessiert und er hätte sich mit seiner Frau angefangen zu streiten über dieses ganze Islamismus-Thema, was ihn auch wiederum nicht interessiert hat. Und der hat sich sozusagen so vollkommen, genau, also abgewendet, aber jetzt nicht im Sinne einer Kritik, sondern einfach sozusagen, er hat dann einfach weggeguckt oder sozusagen das ignoriert oder so. Oder eben halt der Vater von Ina F., der eine ganz zentrale Rolle spielt, oder die Mutter von Serkan E., die auch eine zentrale Rolle spielt, oder die Brüder von Elina F. Also sozusagen, alle spielen sozusagen für sich genommen irgendwie eine Rolle in diesem Radikalisierungsprozess und in dieser Mittäterinnenschaft von Elina F. oder Täterinnenschaft im Islamischen Staat. Aber es ergibt sozusagen kein Gesamtbild, sondern ein in sich widersprüchliches, wo der rote Faden einfach ist, eine geballte Ladung Ignoranz und Empathielosigkeit gegenüber möglichen Betroffenen und Opfern auch des Islamismus.
Und dass er vielleicht auch auffällt, dass diese ganzen Beziehungen und ja Kontakte sich auch erst dann intensiviert haben, als Elina F. Hilfe benötigt hat. Also sie hat ja sehr klar angeklagt, wie es zu Hause bei ihrer Familie war, halt irgendwie mit Serkan E. aufgefangen wurde, dem nachreist, aber da ja auch der Familie in Hamburg den Rücken gekehrt hat. Und sobald es aber nicht mehr alleine zu stemmen ist, sobald sie die Hilfe braucht, Familie wieder total zentral wird und genau dieser Familienzusammenhalt einfach auch eingefordert wird oder sehr selbstverständlich wird.
Ich finde es aber auch mega interessant, weil also hätte sich ja auch vorstellen können, dass jetzt meinetwegen ihre Brüder keine Ahnung, irgendwie Geld sammeln, damit sie diesen Schleuser bezahlen können oder dass die irgendwie ihr Nachrichten schicken von ich hoffe, dir und den Kindern geht's gut oder so. Aber nein, was machen die? Also wenn ich euch eben richtig verstanden habe, teilen sie halt diese IS-Propaganda fröhlich im Familienchat. Also das, finde ich, ist ja auch nochmal so ein hartes Zeichen von Ignoranz einfach. Und entweder Ignoranz oder tatsächlich ja sogar ein aktiver Wille, den politischen Kontext auszublenden. So, also was ist das für die? Ist das irgendwie halt nur ein Abenteuerurlaub oder ist es irgendwie beliebig? Wäre das eigentlich austauschbar gewesen, wessen irgendwie Propaganda und wessen irgendwie, irgendwie sozusagen Ästhetik, irgendwie Bildästhetik man da irgendwie so teilt? Das finde ich nochmal echt irgendwie spannend und frage mich auch so ein bisschen, ob, wenn das halt dieses Narrativ ist, dass auch die Brüder... oder was heißt Narrativ? Also wenn das so war, dass auch die Brüder halt dem Vater in nichts nachgestanden haben, patriarchal und gewalttätig sich ihr gegenüber irgendwie gehalten haben, gibt es da zum Beispiel so einen Shift? Also gibt es einen Moment, wo die Brüder irgendwie ihr gegenüber tatsächlich auch einen Respekt irgendwie zum Beispiel entwickeln, weil sie halt so krass ist und zum IS? Weil ich frage mich so ein bisschen immer noch irgendwie bei diesen ganzen destruktiven Beziehungen, die da irgendwie zutage treten, so was wollen die eigentlich alle noch voneinander? Also warum hält sie anscheinend ja den Kontakt mit ihren Brüdern, warum aber halten auch die Brüder den Kontakt mit ihr, wenn sie irgendwie eigentlich nicht so viel von ihr halten und so? Und welches Moment spielt da diese Täterinnenschaft? So, gibt's da eine Faszination? Gibt's da halt so eine Respektsteigerung? Gibt's da so ein Ding von die macht was Krasses und jetzt ist die nicht mehr nur irgendwie unsere blöde Schwester, die wir runterputzen, sondern jetzt irgendwie so ist sie so gestiegen halt in der Achtung oder so.
Ich finde das schwer zu beantworten, weil wir da natürlich keinen richtigen Einblick drin hatten, auch weil die Brüder sich sozusagen nicht auf die Sache eingelassen haben und von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben. Aber was man sagen kann, ist, dass an zentraler Stelle bei allen Beteiligten eine Familienideologie steht. Also das ist der Kit, der die alle wieder immer wieder zusammenbringt und zusammenführt oder hält sozusagen, dass allen zum Trotz steht die Familie immer noch an zentraler Stelle. Und das ist der entscheidende, treibende, glaube ich, auch emotionale Motor, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass diese ganzen dysfunktionalen, destruktiven, patriarchalen Verhältnisse irgendwie noch am Laufen gehalten werden.
Und ja, insbesondere auch jetzt eine große Rolle spielen. Also dass auch anscheinend in der Vernehmung der Mutter von Serkan eh klar war, die will ihre Enkel sehen. Die hat ihren Sohn verloren, dass das, was ihr bleibt von ihrem, genau, von ihrem Sohn. Und die Schwester von Serkan E möchte die Wochenenden mit ihren Kindern und den Kindern von Elina F verbringen. Auch ganz klar, was ziehe ich da eigentlich, oder nicht ich, aber was ziehen die jeweils für sich daraus, dass es da auch sehr viel einfach um sie selbst geht. Es geht dann vielleicht weniger um Elina F, sondern darum, dass man selbst, genau, die gute Zeit haben will. Und das ist ja auch wieder ein bisschen dazu passt, eigentlich sind einem alle anderen irgendwie egal. Und so ein richtiges Interesse gibt nicht. Die kennen sich alle irgendwie auch gar nicht wirklich, wissen wenig übereinander, fragen selten irgendwas nach. Auch die Nachrichten, die irgendwie ausgetauscht wurden, sind dann doch erstaunlich unpersönlich. Ja, aber es subsumiert sich alles unter der Familie.
Ja, und das ist ja vielleicht auch genau der Aspekt, der das Ganze mit der, also zu einer sowas wie so einer Alltäglichkeit oder zu einer gesamtgesellschaftlichen Dimension halt rückkoppelt. Also das sind jetzt nicht irgendwie total krasse Biografien, also doch auf eine Art schon auch sozusagen, aber auf eine Art dann doch sehr alltäglich sozusagen. Und ich glaube, dass gerade dieser Aspekt der Familienideologie oder der destruktiven oder ignoranten sozusagen freundschaftlichen oder familiären sozialen Bindungen etwas ist, was sehr, sehr weit verbreitet ist und jetzt irgendwie nicht das Alleinstellungsmerkmal dieses Falls sozusagen ausmacht.
Was ja vielleicht auch noch hinzukommt, ist, wo sich ja auch gerade die Familie im Vergleich zu den anderen Zeuginnen unterscheidet, ist, dass keiner aus der Familie was von diesem Radikalisierungsprozess mitbekommen hat. Ne? Unter anderem, es haben sich ja eindeutig Facebook-Profilbilder geändert, es haben sich eindeutig Nachrichten geändert und auf die jeweilige Frage, ob sie denn was von einer Radikalisierung mitbekommen haben, haben sie alle gesagt, so, nee, haben sie nicht. Und das ist natürlich auch vielleicht auch so ein Schutz unter so ein Deckmantel von Familie auch, ne?
Aber ich finde, ehrlich gesagt, da ist noch ein bisschen was so erklärungsbedürftig dran, weil ich glaube, dieses, also das kennt man ja auch zum Beispiel von NS-TäterInnenschaft so, man weiß vielleicht irgendwie, Opa war an der Ostfront, aber ist ja Opa und deswegen blendet man das dann halt aus irgendwie so und das überlagert alles und kittet alles, wie wir das eben schon gesagt haben. Ich finde, die machen aber ja schon noch mal ein bisschen mehr, als nur in Anführungszeichen auszublenden, wo sie da eigentlich war und wen sie da unterstützt hat und welche Verbrechen sie begangen oder zumindest begünstigt hat, so, weil, also die Tatsache, dass sie da irgendwie selber nochmal Geld sammeln, dass sie irgendwie in die Türkei zum Familienurlaub irgendwie reisen und so weiter, ich finde, das ist schon mal ein anderer Schnack, so. Also ich stimme dem total zu sagen, die ermöglichen das alles oder begünstigen das alles oder tragen das irgendwie mit durch diese Alltäglichkeit und durch diese letzten Endes das ganze Kleinreden, das ganze Banalisieren, dieses ganze, so irgendwie überhaupt ja nur auch durch die Tatsache, so die Kommunikation so am Laufen zu halten und so weiter. Aber ich finde sozusagen trotzdem nochmal, glaube ich, wichtig zu sagen, die machen halt schon auch noch mehr. Also, ja, genau. Also, oder auch gerade da finde ich ehrlich gesagt auch nochmal super interessant die Rolle der Frauen in dieser Familie, vielleicht vor allen Dingen ja eben die Rolle der Mutter von Serkan E. Ihr habt ja auch gesagt, dass sie wahrscheinlich nochmal einen eigenen Prozess bekommen wird und so. Dass es sozusagen zwar vor allen Dingen eben Familie ist, aber hier Familie wirklich nochmal auch als ein eigenes Netzwerk, ein eigenständiges Netzwerk, ein eigenständiges politisches Netzwerk, eben nicht nur ein schlechtes oder destruktives, persönliches, dysfunktionales, irgendeine tragische Familie, sondern halt wirklich, also da gibt es ein politisches Bewusstsein doch auch, oder nicht? Wäre meine Frage eigentlich.
Ich finde, das ist halt schwer zu einzuschätzen tatsächlich. Also weil es auch einfach so wenig andere Aussagen sozusagen da jetzt gibt. Und alle auch, finde ich, ja im Sinne einer Prozessstrategie darum bemüht sind, sozusagen zu sagen, ich hatte damit alles nichts zu tun. Ich wusste von nichts, ich habe nichts gesehen. Und dann war ich total überrascht, bla bla bla. Und dann kommt nach und nach heraus, okay, die sind da doch irgendwie mehr dran beteiligt sozusagen, aber inwiefern das als ein politisches Netzwerk sozusagen dann zu verstehen ist, ich finde, da können wir im Moment nur sehr wenig drüber sagen. Spannend wird vielleicht auch in den nächsten Prozesstagen, dass die Mutter von Serkan E. nochmal befragt werden wird. Genau, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Aufschluss noch, aber dadurch, dass alle anderen weitestgehend sozusagen entweder sich sozusagen ignorant gegeben haben oder sich sozusagen nicht geäußert haben, schwer etwas über diese genaue Dimension zu sagen.
Ich würde vielleicht nochmal kurz zurückspringen. Genau, weil das nicht nur ist, ich habe nichts mitbekommen, sondern es geht mich auch nichts an. Also ein bisschen die Schwester so, naja, ich war schwanger, ich hatte irgendwie eigene Sorgen und genau, dann aber wieder irgendwie der Kontakt gebaut hat, als Ina F. auch schwanger war. Und dass da genau dieses, okay, Frauen spielen irgendwie eine sehr zentrale Rolle, insbesondere jetzt, ja, also dass der Kontakt zu ihren Brüdern oder ihrem Vater nicht so wichtig ist, aber es geht viel um Serkanis Mutter und es geht viel um Serkanis Schwester. Und es genau auch die eine Situation, gab, dass auf dieser Website ein Text stand und von außen angesprochen wurde, dann sehr schnell alles in Gang gesetzt haben, dass der Text von dieser Homepage genommen wird. Also so auch so ein bisschen so, es gibt halt irgendwie einen Zusammenhalt nach innen und von außen müssen Dinge abgewehrt werden. Und da kann auf einmal gehandelt werden.
Ich hätte vielleicht noch eine einzige Frage. Weil, also, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich eher so, dass wir die nicht beantworten können. Aber gibt es, also, weil wir jetzt vor allen Dingen irgendwie, oder man kann vor allen Dingen nachzeichnen, wie jetzt diese verschiedenen Familien und diese verschiedenen befragten Leute, wie sie irgendwie auf Elina gucken und wie sie auf Serkan gucken. Aber hat irgendjemand von denen irgendwas zum IS gesagt? Also gibt es von denen irgendeine Art von sozusagen Einschätzung oder Bild von, was passiert da eigentlich in Syrien? Weil das finde ich so krass sozusagen. Das ist so wie einfach nur so eine Hintergrundfolie ja die ganze Zeit ist. So, also wie als wäre sie einfach so vor so eine Kulisse halt gefahren, wäre dann da ein bisschen gewesen, kommt sie halt irgendwann wieder. Aber quasi so ein, wo sie da war, was sie da gemacht hat, was in dem ganzen Zeitraum, in den ganzen Jahren irgendwie in Syrien passiert ist. Also es gibt ja auch so viel, was sie hätten durch irgendwie Zeitung und Medien irgendwie mitbekommen können. So, ne? Also sozusagen, ich finde das so krass, wie in solchen Erzählungen oder so halt der Fokus und auch dieses Ganze, ich habe davon nichts gewusst und so weiter, halt sich auch wiederum nur an der Person festmacht und nicht irgendwie eingeholt wird, dass es aber auch öffentliches Wissen irgendwann darüber gibt, welche Verbrechen da eigentlich begangen wurden und dass sich niemand auch nur bemust fühlt dazu, halt irgendetwas dazu zu sagen. Also selbst wenn es nur wäre so, okay, wir wissen irgendwie um die Verbrechen, aber sie hat damit nichts zu tun, sondern sozusagen dieses wahnsinnige Schweigen, das finde ich halt nochmal irgendwie ja, krass, dass dieses ganze Schweigen über dieser ganzen Familie oder diesen beiden Familien da so liegt. So. Ist auch nicht so verwunderlich vielleicht, aber so, ja.
Also es ist niemandem ein Anliegen. Muss man sich selbst, ich muss mir teilweise selbst wieder bewusst machen, während ich da sitze, dass es eigentlich um den IS geht und erschafft und
was mir dabei noch so im Gedächtnis geblieben ist, ist ja unter anderem, dass ja die Schwester gesagt hat, dass Serkan E. Essen verteilt und Kindern hilft, ne? Und sie ja doch durchaus in der Lage wäre, zu wissen, was der IS ist und sich dem halt auch bewusst sein können, sozusagen, dass es eben nicht um Kinderhilfen und Essen verteilen geht, ne?
Zumal er auf seiner Facebook-Seite auch explizit sozusagen islamistische Parolen und auch terroristische Postings gemacht hat.
Genau, aber ihre Schwester, seine Schwester hat zum Beispiel auch gesagt, bis zur Ausreise hat sie das Wort Syrien noch nie gehört. Sie hat keinen Begriff davon, was da passiert ist und sie hat sich nicht einmal sein Facebook-Profil angeguckt. Sie hat nur den Messenger verwendet und es hat sie alles nicht interessiert und auch da sehr deutlich war, dass die Richterin ihr nicht glaubt. Sie meinte, ihr Bruder ist nach Syrien ausgereist, hat sich radikalisiert, ist beim IS und sie sind nicht einmal auf seine Facebook-Seite gegangen und das hat sie aber weiterhin bestritten.
Ich würde vorschlagen, dass wir es heute erstmal dabei belassen, dass wir vielleicht auch diese Fragen in den uns wahrscheinlich noch verbleibenden 2 Folgen zum Prozesstagebuch, zum eigentlichen Prozesstagebuch weiter verfolgen. Es wird wahrscheinlich nur noch die Zeugenbefragung der Mutter von Serkan E. stattfinden, sowie dann die Plädoyers stattfinden, denn der ganze Prozess ist verkürzt worden und es wird dann eben nach diesen 2 Prozesstagen dann auch das Urteil verkündet werden. Wir wollen dann im Anschluss auch noch ein bisschen weiter darüber diskutieren, vielleicht auch nochmal versuchen, das so ein bisschen einzuordnen in Bezug auf andere ähnliche Prozesse, die gerade stattfinden und stattgefunden haben, wo jetzt auch Urteile verkündet worden sind. All das soll sich dann noch so ein bisschen fortsetzen. Genau, wir werden von den verbliebenen Prozesstagen weiter berichten und sagen erstmal danke fürs Zuhören.